Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Heute zu Gast bei Biz & Beyond Hiltrud Werner, eine der einflussreichsten Managerinnen Deutschlands. Vom Aufwachsen in der DDR bis in den Vorstand von Volkswagen hat sie mit Mut und Integrität richtig Karriere gemacht. Als erste Ostdeutsche und einzige Frau damals im VW-Vorstand, ausgerechnet mitten in der Dieselkrise. Heute ist sie Aufsichtsratsvorsitzende, Beraterin und Coach und eine starke Stimme für Vielfalt und Frauen in Führung. Wir freuen uns auf spannende Einblicke in Leadership, Krisenmanagement und Karrierewege abseits der ausgetretenen Pfade. Herzlich willkommen, liebe Hiltrud.
Hallo Frau Werner. Vielen Dank für die netten Worte. Ich finde mich gar nicht so einflussreich, aber herzlichen Dank trotzdem.
Naja, aber du hast damals in der Dieselkrise bei VW, da haben wir uns kennengelernt, dieses ganze Drama gemanagt, auch juristisch gemanagt. Das war jetzt schon, also Einfluss hat es ja nicht gemangelt.
Das ist richtig. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich jetzt mehr mit Logistik, Flughäfen und auch mit der Verteidigungsindustrie zu tun habe, denn in der Automobilindustrie ist ja nach wie vor ziemlich viel los.
Autoindustrie ist immer noch eine Männerbastion. Was war denn dein Geheimrezept, um in diesem Feld nicht unterzugehen?
Also ich glaube, das kann ich so pauschal nicht beantworten, was jetzt nun geheim daran war an meinem Rezept. Also ich habe schon immer Automobile geliebt. Ich bin eine leidenschaftliche Autofahrerin. Ich habe zwei ältere Brüder, die mich auch dazu angehalten haben, mehr mit Autos als mit Puppen zu spielen. Insofern war das mir sozusagen von der Kindheit an in die Wiege gelegt. Und ich habe das große Glück gehabt, dass meine allererster Grenzübertritt aus der DDR nach Westdeutschland mich zu Volkswagen nach Wolfsburg führte und ich dort eine Besichtigung der Fabrik gemacht habe. Und da war ich so begeistert. Ich kam ja eher aus dem Feld der Logistik und diese Just-in-Time-Delivery, die Vielfalt der Fahrzeuge in Ausstattung und Farbe, die hintereinander auf dem Band liefen, das hat mich von Anfang an fasziniert. Ich kannte ja eher so die Produktion des Trabant, wo einen Monat lang die gleiche Farbe produziert wurde und dann wurde die Produktion umgestellt. Also insofern war diese Berufung in den Vorstand von Volkswagen irgendwo dann für mich sowas wie, es schließt sich ein Kreis, denn bei VW habe ich meine Liebe für diesen Industriezweig entdeckt.
Aber es ist ja auch viel eine Frage von Kultur und von der Stimmung. Ich komme von der Wall Street, was auch sehr männerdominiert ist. Da gibt's ja schon irgendwie auch Mentalitätsunterschiede und gewisse, vielleicht auch ein Habitus und ein Verständnis dieser Kultur, was man sich aneignen muss, weil es ist ja nicht umsonst, dass so wenige Frauen in männerdominierten Industrien aufsteigen.
Naja, da muss man als Frau vielleicht auch in der Kommunikation sich an der einen oder anderen Stelle anpassen. Das ist schon richtig. Also wenn ein Kollege einen fragt, was fährst du denn für ein Auto, dann sagt man nicht ein rotes, sondern man sagt, ich habe 328 PS und übrigens zieht auch ganz gut im dritten Gang. Ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man zu einem Produkt stehen kann. Und ich glaube auch, dass man schlecht bei Coca-Cola arbeiten kann, wenn man nur Wasser trinkt. Also für mich war das nie ein Problem. Also die Akzeptanz unter den Kollegen war nie ein Problem für mich.
Aber jetzt gibt's ja viele Frauen in Führungsetagen, auch in Konzernvorständen, die hören nach relativ kurzer Zeit, wenn man das mit Männern vergleicht, wieder auf, scheiden dort aus, auch bei Volkswagen, in anderen Konzernen ganz genauso. Was ist da eigentlich der Grund aus deiner Sicht?
Das weiß ich auch nicht so genau. Ich habe bei Volkswagen mal eine sehr interessante Analyse gemacht und habe nach Frauen gesucht, die Maschinenbau studiert hatten oder andere wirklich Tech-Fächer und habe geschaut, wo sind die denn eigentlich, weil es immer ja hieß, die gibt's nicht. Und in der Tat war es so, dass bis hin zu promovierten Maschinenbauerinnen man die Damen überall gefunden hat, im Personalwesen, im Controlling, aber nicht in den fahrzeugnahen Bereichen, weil es dort, wie du richtig sagst, kulturell durchaus sehr, sehr schwer war, sich durchzusetzen.
Und was war dein Geheimrezept oder deine, ja, wie hast du es geschafft, da Männer von dir zu überzeugen? Oder die auch alt aussehen zu lassen vielleicht an der einen oder anderen Stelle? Ich meine, das war ein juristischer Konflikt. Da ist man ja auf viele Minen getreten.
Also ich glaube einfach, dass ich die Fähigkeit zum selektiven Nichthören habe und manchmal Dinge einfach ausgeblendet habe, die zur Sache nicht dazugehört haben. Und dann schläft man ruhiger und arbeitet besser.
Sie kommen ja ursprünglich aus Ostdeutschland, sind früh Mutter geworden, haben dann auch noch ein Kind zumindest bekommen. Ostdeutschland war ja früher schon viel weiter in der Betreuung oder Unterstützung von berufstätigen Müttern. Jetzt hat Deutschland gerade ein Fachkräfteproblem und man braucht Frauen an allen Fronten. Ist man da jetzt weiter von Unternehmensseite und Politikerseite oder wie viel muss noch gemacht werden, um Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren?
Also ich denke, dass hier noch sehr, sehr viel zu tun ist. Und da müssen wir gar nicht nur in die Vergangenheit nach Ostdeutschland schauen. Da können wir uns auch vergleichen mit den Niederlanden oder mit England oder mit Schweden. Die Akzeptanz von vollarbeitenden Frauen mit Kindern ist das eine, aber das Umfeld ist eben das andere. Also ich glaube, dass wir eine nach wie vor, insbesondere in Führungspositionen, eine Erwartungshaltung von entgrenzter Arbeit haben, von vielen Überstunden, dass Anwesenheit mehr zählt als Ergebnis. Und das muss sich grundlegend ändern. In manchen Ländern, auch in Westeuropa, ist man ein schlechter Chef oder eine schlechte Chefin, wenn man als Letzter das Büro verlässt. Da gehört es sich, dass der Chef als Erstes geht. Ich glaube, an solchen Beispielen erkennt man schon, dass wir in Deutschland da ein bisschen hinterher sind und dass die Frauen diejenigen sind, die zuerst darunter leiden. Aber inzwischen mögen auch viele Männer das nicht mehr. Ich kann sagen, dass gerade in den letzten 2 Jahren es auch häufiger Diskussionen gab, dass auch ein Mann eine Beförderung abgelehnt hat, weil er gesagt hat, so viel will ich ja gar nicht arbeiten. Oder ich möchte Herr über meinen Kalender bleiben oder dergleichen. Und ich denke, dass gerade an dieser Stelle wir viele Fragezeichen haben. Und wenn wir diesen Konflikt auflösen, dann sind wir, glaube ich, ein ganzes Stückchen weiter. Es würde beispielsweise auch das Problem des Ärztemangels in vielen Krankenhäusern nicht bestehen, wenn dort die Erwartungshaltung nicht wäre, dass man 50 oder 60 Stunden arbeitet und dass vielleicht trotzdem nur 40 davon bezahlt werden. Also ich glaube, in vielen Bereichen müssen wir über das Thema Arbeitszeiten diskutieren. Und das hat überhaupt nichts mit mangelnder Leistungsbereitschaft und auch überhaupt nichts mit Faulheit zu tun, sondern einfach nur eine Planbarkeit des eigenen Lebens.
Jetzt bist du in Aufsichtsräten, warst selber im Vorstand bei Volkswagen, hast ja wahrscheinlich auch nicht wenig gearbeitet. Wie viele Stunden die Woche waren es denn so? Und wie viel wären es heute, wenn du nochmal die Zeit zurückdrehen könntest?
Also ich glaube, ich bin ein sehr gut organisierter Mensch und natürlich war in der Zeit der Aufklärung des Dieselskandals die Arbeitszeit nicht auf 9-to-5 beschränkt, insbesondere da wir ja mit den US-Kollegen sehr intensiv gearbeitet haben und dann sozusagen immer noch mal die zweite Schicht nach dem Armbrot kam und man von 18 bis 22 Uhr einfach gearbeitet hat, um eben die Kollegen in den USA zu erreichen. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man immer einen Ausgleich für sich hat. Und das habe ich immer gehabt. Ich hatte immer Hobbys. Ich hatte immer auch Zeit für Hobbys. Ich habe in der Zeit, als ich im Volkswagen-Vorstand war, ein Drachenboot-Team geleitet. Ich war in der Geschäftsführung der Grizzlies, habe mich in der Rechts- und Wirtschaftskommission der Deutschen Eishockey-Liga engagiert und so weiter. Also diese Freiräume habe ich mir immer erhalten, weil ich gemerkt habe, dass es immer Dinge gibt, die Energie benötigen und andere Dinge, die einem Energie geben. Und wenn man auf die Sachen verzichtet, die einem Energie geben, dann kann man die Sachen, die Energie benötigen, also der Hauptjob, auch nicht so gut machen. Und insofern hat das bei mir ganz gut gepasst.
Jetzt hat ja während des Dieselskandals im Unternehmen wurde kolportiert eine Kultur der Angst geherrscht. Also von oben kam zu viel Druck und dann hat sich das falsch kanalisiert. Wie sieht das denn in der gegenwärtigen Businesslandschaft aus in Deutschland? Die Wirtschaft schwächelt, die Unternehmen stehen unter Druck. Man sagt, viele Arbeitnehmer haben nicht mehr die richtige Einstellung. Da ist zu viel Work-Life-Balance, Nachfrage. Muss sich auch da wieder die Kultur etwas anpassen und ändern?
Man kann die Frage ja auch umdrehen und sagen, was ist denn die Erwartung von guten Managern in der Krise? Überall da, wo wir von Krisenmanagement sprechen, sprechen wir eigentlich davon, dass mehr Macht an wenigen Stellen zentralisiert wird, damit man schnell handlungsfähig ist, schnell zu Entscheidungen kommt, dass Komitees ausgehebelt werden, einzelne Personen viel Macht bekommen. Und dieses Thema Dauerkrise oder multiple Krise führt an vielen Stellen ja auch dazu, dass Aufsichtsräte dazu neigen, wieder Manager in Verantwortung zu geben, denen sie, mehr eigene Entscheidungen und mehr Schnelligkeit in den Entscheidungen einfach zutrauen und eben diese kollaborativen Führungsstils im Moment als unangemessen ansehen. Ja, das ist einfach dieses Problem, dass wir alles heutzutage eine Krise nennen und nicht das, was uns umgibt, die Schnelllebigkeit, den Innovationsdruck etc., dass wir das nicht als normal empfinden, sondern als Krise. Und ich glaube einfach, wenn wir alles weiterhin als Krise bezeichnen wollen, was wir heute als Krise bezeichnen, dann kommen wir nie wieder raus aus der Krise.
Aber was hat das dann für Konsequenzen oder beziehungsweise ist das ein Fehler, wenn man Managern mehr Verantwortung gibt oder Entscheidungswege auch verkürzt? Ich meine, das scheint ja eines der Geheimrezepte der Militärs zu sein, dass man da wirklich die Entscheidungen, die getroffen werden, relativ zügig exekutiert.
Ja, umgekehrt muss man sagen, es gibt für die Businesswelt ja nicht den gleichen Druck, militärische Entscheidungen zu treffen. Und es gibt jede Menge gute Ansätze über New Work, neue Führung, die sich durchaus auch umsetzen lassen, die auch ein innovationsfreundliches Klima, ein kreatives Klima schaffen. Also ich denke schon, dass wir diesen Reflex, Krisen wie militärische Krisen zu managen, den müssen wir ablegen.
Jetzt gibt es ja so eine Entwicklung, befeuert durch Donald Trump, dass Wokismus, Female Empowerment gefühlt immer weniger relevant wird. Überrascht dich das und woran liegt das aus deiner Sicht, dass das so schnell vom Tisch gewiegt wird?
Ja, das überrascht mich schon. Aber es ist in diesem Thema natürlich wie in allen Themen, alles, was man übertreibt, wird irgendwann abgelehnt. Und vielleicht wurde in den USA oder auch bei uns das eine oder andere übertrieben. Das kann ja durchaus sein. Ich habe erst kürzlich im Fernsehen eine Sendung gesehen, wo Donald Trump selbst die hohe Diversität in seinen Teams gelobt hat, als er noch The Apprentice als Moderator gemanagt hat. Also ich glaube schon, dass das vielleicht sogar auch bei ihm verstanden ist, dass wir in dieser Welt alle Ressourcen brauchen, von allen Menschen, und dass in der Summe dadurch eine gute Entwicklung möglich ist. Und ich glaube auch, dass die meisten Führungskräfte inzwischen Diversity als Chance begriffen haben und auch merken, welche Potenziale das heben kann. Und insofern mache ich mir sehr wenig Sorgen, dass wir das Thema aus den Augen verlieren. Ich mache mir eher Sorgen darum, dass wir im vorauseilenden Gehorsam Dinge umsetzen, die vielleicht gar nicht notwendig sind.
Was meinst du damit?
Naja, wenn amerikanische Anwaltskanzleien ihre Diversity-Programme einstellen, dann ist das eine Sache. Wenn ein SAP-Konzern seine Ziele aufgibt, ist das für mich eine andere Sache, die, ich sag mal, mit deutlich weniger Not aus meiner Sicht passiert ist.
Volkswagen hat ja signifikantes Business in Nordamerika. Sie produzieren auch hier in den Vereinigten Staaten. Und Donald Trump übt also zunächst mal durch seine Zollpolitik Druck auf die Unternehmen aus. Jetzt hat er gerade die Zölle auf Stahl und Aluminium wieder um 50% erhöht. Aber allein auch die Zollpolitik hier in Nordamerika ist eine Bedrohung für US-Unternehmen und im speziellen Automobilunternehmen. Wie richtet sich ein deutsches Management oder auch ja internationales Management auf sowas ein? Das ist ja nun wirklich, könnte man als Dauerkrise bezeichnen.
Also ich bin seit 3,5 Jahren da nicht mehr im Maschinenraum. Ich kann das, glaube ich, wirklich nicht beantworten. Da muss man einfach deutlich näher dran sein am Tagesgeschäft, um die Auswirkungen abwägen zu können. Ich meine, ich glaube, dass viele deutsche Unternehmen eine gewisse Erfahrung beim plötzlichen Auftauchen von Zöllen haben aus der Brexit-Erfahrung. Da hat sich ja auch sehr viel geändert. Vielleicht muss man den einen oder anderen Muskel, den man damals trainiert hat, mal wieder reaktivieren und mal schauen, wie stellt man sich auf sowas ein. In den meisten großen Unternehmen gibt es sehr gut entwickelte Risikomanagementsysteme, die auch in Szenarien diese Folgeabschätzung aufzeigen und anschauen können. Und ich glaube, das ist genau die Stunde der Risikomanager im Moment, die hier schlägt. Und ob am Ende des Tages auch Donald Trump verstehen wird, was er den amerikanischen Unternehmen mit seiner hochvolatilen Zollpolitik antut, dazu mag ich mir kein Urteil erlauben.
Was würden Sie Unternehmen anraten? Wie sollte man reagieren? Also zum Beispiel hat Donald Trump oder die US-Administration Briefe versendet an europäische Unternehmen, in denen gefordert wurde, Abstand zu nehmen von ihrer Nachhaltigkeitspolitik, zum Beispiel auch von Diversitätskriterien. Das waren jetzt in erster Linie Unternehmen, die irgendwelche Berührungspunkte mit der amerikanischen Regierung hatten, also zum Beispiel Regierungsaufträge. Aber es besteht hier die Sorge, dass das weiter ausgeweitet wird. Was macht man dann, wenn etwas gefordert wird, was völlig im Gegensatz zur eigenen Unternehmenskultur und den eigenen Werten steht?
Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass gerade auch für Diversitätsthemen und für Nachhaltigkeitsthemen immer wichtig ist, was man tut und nicht, was man sagt. Und ich glaube, dass es die Stunde des Tone from the Top. Man spricht ja immer wieder im Tone from the Top. Ich meine, nehmen wir das Beispiel, wenn ein Unternehmen sagt, ich kassiere mein Ziel 40% Frauen im Management ein, hat aber gleichzeitig 40% Frauen im Management schon, dann ist das doch eine super Sache. Ja, einfach machen, einfach die Dinge machen, nicht auf Programme gucken, nicht auf Programme warten, die richtigen Entscheidungen treffen, die zeigen, dass man hinter Diversität steht, dass man kann auch nachhaltige Entscheidungen treffen, ohne dass es in einem Nachhaltigkeitsbericht steht. Wenn man es nur macht, um darüber zu berichten, ist es ohnehin fraglich, ob die Überzeugung in einem Unternehmen an der richtigen Stelle ist. Und nochmal, wir haben nur diese eine Erde. Wir sind alle Menschen und wir sind 400 Millionen Menschen in Europa. Wir können Dinge anders und besser machen. Und diese Kraft, die haben alle Unternehmer gemeinsam. Und ich glaube auch, dass die Unternehmerverbände hier gut daran tun, ihre Unternehmen dabei zu unterstützen, in der Umsetzung nach vorne zu kommen und nicht Unternehmen danach zu beurteilen, wer das schönste Programm und den buntesten Nachhaltigkeitsbericht hat.
Nach vorne zu kommen ist ein gutes Stichwort. Du bist ja auch als Coach aktiv und hast ein Buch geschrieben. Mutig Karriere wagen heißt das. Was meinst du damit mutig genau?
Ja, wenn man immer erst auf den richtigen Zeitpunkt wartet, eine Funktion zu übernehmen, dann wird dieser Zeitpunkt nie kommen. Ich glaube, dass man grundsätzlich für viele Entscheidungen im eigenen Leben Mut braucht, Dinge auch wagen zu muss. Wie du weißt, als ich Vorstand geworden bin, habe ich mal in einem Interview gesagt, ich habe mir jetzt ein paar Schuhe angezogen, das zwei Nummern zu groß ist und ich werde da schon noch reinwachsen. Ja, und genau so hat sich das angefühlt. Also ich denke, man braucht Mut für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Man braucht Mut für die Entscheidung, den nächsten Schritt in der Karriere zu gehen. Man braucht Mut, wenn man beispielsweise als Expatriat ins Ausland geht. Man braucht Mut, wenn man zu seinem Chef Nein sagt, wenn der Chef wechselt und man selber will aber bleiben. Und alle diese Themen habe ich in den unterschiedlichen Kapiteln meines Buches beschrieben. Und vielleicht mit ein paar Beispielen dann auch untermauert, warum eben Mut auch wichtig ist, ne? Und dass man sich da auch ein Stückchen weit entspannen muss, weil die anderen sind auch nur Menschen und die anderen haben auch nicht den perfekten Start und das perfekte Potenzial. Und man kann einfach sehr, sehr viel mit der richtigen Haltung und mit der richtigen Einstellung erreichen. Und das ist ja Teil des Mutes, ne? Haltung, Einstellung, Überzeugung.
Und wie wird man mutig aus deiner Sicht, aus Expertensicht?
Ja, mutig wird man auch dadurch, dass man Fehler macht und nach den Fehlern merkt, das Leben geht trotzdem weiter. In meiner Karriere ist auch nicht immer alles glatt gelaufen und es sind auch viele Themen nicht optimal gewesen. Aber genau aus diesen Situationen konnte ich ja gut lernen. Und man kann auch darüber lernen und mutig werden, indem man sich Vorbilder sucht, auf jeder Ebene. Und ich sag mal, auch ein Steve Jobs ist mal aus seiner eigenen Firma gefeuert worden. Und trotzdem hat er uns irgendwann das iPhone beschert. Also je näher man sich auch Biografien erfolgreicher Menschen anschaut, sieht man immer wieder, dass Scheitern auch Teil der Karriere war. Und daraus kann man genauso die Energie ziehen und sagen, na gut, dann probiere ich es eben nochmal oder ich mache es nochmal anders.
Sie haben ja auch in den Vereinigten Staaten gearbeitet. Was ist Ihnen da aufgefallen an den Amerikanern? Die haben ja eine sehr weit entwickelte persönliche Weiterentwicklungskultur und sind durchaus auch mutig und auch mutig, Fehler zu machen. Was würden Sie sagen, kann man sich von den Amerikanern abschauen?
Also viele Amerikaner, die ich kennengelernt habe, haben in sehr, sehr unterschiedlichen Branchen und in unterschiedlichen Regionen des Landes gearbeitet. Ich habe eine hohe Mobilität festgestellt, manchmal fast zum Leidwesen der Firmen, wenn jemand bereit ist, für $150 im Monat mehr die Firma zu wechseln oder umzuziehen, dann ist das schon ein großes Problem. Also ich glaube, diese Flexibilität, immer wieder zu fragen, ist das eine Chance, die ich annehmen sollte? Die habe ich deutlich häufiger gesehen. Wir sind vielleicht vorsichtiger, besonnener. Aber das hat ja auch einen Vorteil. Gleichzeitig ist das auch ein Stück Loyalität, Verbundenheit mit dem Unternehmen, eine deutlich stärkere Verbundenheit mit dem Arbeitgeber habe ich in der Vergangenheit häufiger in Europa als in den USA gesehen.
Jetzt gibt's ja reihenweise Karriere-Ratschläge. Welche findest du denn total überbewertet oder vielleicht sogar schädlich?
Ich habe das, glaube ich, am Anfang schon gesagt. Ich glaube, dass die Suche nach dem perfekten Zeitpunkt für alles ein großer Fehler ist, weil man dadurch wichtige Chancen verpasst. Und insbesondere für Frauen betrifft das ja auch immer die Suche nach dem perfekten Zeitpunkt, Kinder zu bekommen, mal eine Auszeit zu nehmen. Und an dieser Stelle sage ich immer allen Frauen, der richtige Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen, ist 9 Monate, nachdem du schwanger geworden bist. Also ich werbe einfach dafür, dass man bestimmte Entscheidungen in seinem Leben einfach aus privater Motivation trifft und dass man sich da ein Stückchen weit frei machen muss von Schuldgefühlen gegenüber dem Arbeitgeber oder dem Versuch, irgendetwas zu optimieren, was gar nicht optimiert werden kann. Was ich auch häufig gesehen habe, ist, dass das Thema Delegation nicht gut bearbeitet wird. Und ich glaube, dass es ein großer Fehler ist, wenn man versucht, alles selber zu machen oder ins Mikromanagement abzugleitet. Man muss in jedem Abschnitt seiner Karriere lernen, wirksam zu delegieren. Und das hilft natürlich auch, den eigenen Arbeitstag entsprechend so zu gestalten, wie man ihn haben will, also nicht zu lang und nicht voll mit Dingen, die eigentlich jemand anders machen könnte. Also an dieser Stelle halte ich es schon für wichtig, dass das Thema wirksam delegieren für jeden mit bearbeitet wird. Was mir in manchen Karriereratgebern gefehlt hat, und deshalb habe ich das in meinem Buch auch noch mal ein bisschen ausführlicher dargelegt, das ist das Thema der Nachfolgeplanung. Dass man eben wirklich auch, wenn man selber sich weiterentwickeln will, mutig genug sein soll, von Anfang an einen Nachfolger für die eigene Position aufzubauen, damit man entbehrlich ist und auch abspringen kann, wenn eine Absprungmöglichkeit da ist.
Ist ja gerade bei mittelständischen Unternehmen oder auch in der Politik immer noch ein sehr unbeackertes Feld. Woran liegt das aus deiner Sicht?
Ja, das kann man sicherlich pauschal so nicht beantworten. Vielleicht hat es auch ein Stückchen weit mit der Angst zu tun, dass wenn man eine effiziente Nachfolgeplanung macht, dass dann der potenzielle Nachfolger zu früh am eigenen Stuhl sägt. Das ist möglich. Vielleicht ist es aber auch so, dass es teilweise als ein Zeichen von Schwäche interpretiert wird oder dass man sich vom Umfeld verunsichern lässt, wenn man bestimmte Aufgaben einfach an einen Stellvertreter delegiert oder an jemanden, den man in diese Funktion hineinwachsen lassen will. Das kann ich nicht beurteilen. Das ist sicher sehr individuell. Ich halte es aber wirklich für wichtig, wenn man selber nicht auf der Stelle ewig bleiben kann oder will, die man hat, dass man sich um die Nachfolgeplanung effizient kümmert.
Viele Leute haben Angst vor Jobverlust durch KI und viele Studien vor vielen Jahren noch haben voll daneben gelegen. Zum Beispiel die berühmte Oxford-Studie von 2013. Danach sollten jetzt in den USA schon 50% aller Jobs weggefallen sein. Tatsache ist, Anfang des Jahres hatten wir noch Vollbeschäftigung. Aber jetzt kommt dieses Thema wieder ganz stark hier auch in den USA hoch, dass durch KI eben nochmal ein besonderer Sprung erfolgen wird. Wie ist da Ihre Einschätzung? Sie haben ja einen sehr guten Überblick. Kommt da jetzt nochmal so eine sprunghafte Bewegung, wo auf einmal sehr viele Jobs wegfallen werden, oder geht es doch eher peu à peu?
Also ich glaube, dass sich alle Jobs verändern werden, aber wenige Jobs wegfallen werden. Also der Inhalt vieler Jobs wird sich einfach verändern und es wird aus meiner Sicht ein deutlicher Trend wieder zu mehr Generalismus, weg von Spezialistentum stattfinden. Wir hatten ja, und das sieht man ja auch in unserer Universitätslandschaft, immer engere Bachelor- und Masterstudiengänge. Also nicht mehr Journalist, sondern Multimedia, was weiß ich was, Verantwortlicher. Und das wird sich aus meiner Sicht wieder ändern. Wir werden wieder mehr generalistische Fähigkeiten brauchen. Also beispielsweise auch Juristen müssen sich gut mit IT auskennen, damit sie eben Bots mit anlernen können oder was auch immer. Also cross-funktionale, übergreifende Fähigkeiten werden in vielen Berufen gebraucht, wenn KI sich weiter ausbreitet. Und vielleicht muss dann niemand mehr im Controlling immer die ersten 3 Tage im Monat sich mit dem Monatsabschluss befassen, dass der automatisch schon erfolgt. Aber viele andere Tätigkeiten werden bestehen bleiben. Also mir fällt eigentlich kaum ein Beruf ein, der zu 100% verschwindet. Die Tätigkeit innerhalb eines Berufs, die kann sich zu 20, 40, 60 oder 80% verändern. Aber ich glaube nicht, dass dadurch Berufe ganz verschwinden.
Was rätst du jungen Menschen, die jetzt gerade sich überlegen, was soll ich studieren?
Auf jeden Fall möglichst viele zusätzliche Kurse belegen, die außerhalb des eigenen Interessensgebiets sind, die angrenzend sind, die universitäre Ausbildung breit zu gestalten, damit man einen guten Überblick hat und, wie gesagt, mehr der Generalist als der Spezialist ist. Weil das Spezialistenwissen, was man für eine einzelne Spezialaufgabe braucht, das kann man eher durch die komprimierte Wissenszuführung durch KI in Zukunft bekommen. Aber dieser Gesamtüberblick und Dinge in den Kontext setzen, ich glaube, da ist die menschliche Intelligenz doch noch für viele Jahre deutlich überlegen.
Weiterbilden, ständiges Lernen ist ja wahnsinnig wichtig. Viele Leute verschwenden sehr viel Zeit auf Social Media. Haben Sie konkrete Tipps, wie man das durchführen kann, dass man das möglicherweise auch in seine Routinen einbaut, dass man ständig sich weiterentwickelt und weiter lernt?
Das ist eine sehr gute Frage und damit habe ich mich auch im Buch befasst. Das Minimum, was jeder tun sollte, ist, 1-2 Fachzeitschriften abonniert zu haben. Das ist ja genau das, was Sie sagen, nämlich in die tägliche oder monatliche Routine zu integrieren, dass man sich mit seinem Fachgebiet immer wieder befasst, immer wieder sieht, was ist neu, darüber mit Kollegen diskutiert. Das ist das absolute Minimum. Außerdem findet Weiterbildung ja auch statt, indem man zu Konferenzen geht, an LinkedIn E-Learnings teilnimmt oder was auch immer. Also es gibt ja inzwischen so viele Möglichkeiten, dieses Lifelong Learning tatsächlich so in seinen Arbeitsalltag zu integrieren, dass es wenig kostet und gut machbar ist. Und ohne lebenslanges Lernen wird unser Wissen einfach nach 5 Jahren veraltet sein, mit dem man aus dem Studium rausgekommen ist.
Wie wichtig ist da das Lernen von anderen Menschen? Sie erwähnten Konferenzen. Wie wichtig ist Netzwerken in Zeiten, in denen wir alle mehr Zeit hinterm Computer verbringen?
Na, ganz kurz gesprochen, man kann ja durch das Lernen von anderen Menschen verhindern, dass man jeden Fehler selber machen muss. Da kann man ja auch aus den Fehlern anderer lernen. Und in der Regel sind ja gerade das, diese Formate, die im Moment auch sehr beliebt sind, solche Fuck-up-Nights, wo Menschen einfach Dinge scheren, die bei ihnen mal schiefgegangen sind und wie sie hinterher damit umgegangen sind. Und bei Konferenzen werden ja auch häufig Case-Studies aus unterschiedlichen Unternehmen miteinander verglichen. Insgesamt gibt es viele der Top-Universitäten, der Management-Executive Education, die das Lernen zu über 50% auf Case-Studies aufbauen. Ja, das ist ja aus den USA sozusagen nach Deutschland und Europa rübergeschwappt. Und wir haben ja in Deutschland das große Glück, dass wir die Nummer 4 global der Business-Universitäten mit der ESMT in Berlin haben. Also auch dort wird sehr, sehr viel anhand von Case-Studies gelehrt. Und das ist genau auch das, was man eben in Fachzeitschriften findet. Man beschäftigt sich mit Problemen, wie sie in anderem Kontext gelöst wurden, und daran wächst man.
Welche Werte oder Leitprinzipien sind denn für dich beruflich und persönlich unverzichtbar, um auch in schwierigen Zeiten erfolgreich zu sein und authentisch zu bleiben?
Authentisch bleiben ist ein gutes Stichwort. Authentizität wird aus meiner Sicht manchmal mit Sturheit verwechselt. Also, dass man seinen Werten immer treu bleiben muss und alle anderen müssen sich anpassen daran, wie man führt oder wie man arbeiten möchte. Und ich glaube, dass es hier sehr, sehr wichtig ist, dass man sehr gut zuhören kann und auch selber flexibel ist und diese eigene Flexibilität sich selbst nicht schlecht redet, indem man sagt, jetzt bin ich ja gar nicht mehr authentisch, sondern ich glaube, dass man es als Wert begreifen muss, dass man sich verändert, dass man sich auch anpasst, dass man seinen Stil anpasst an seine Umgebung und dass man sozusagen eine sich immer wieder neu erfindende Authentizität in sich selbst akzeptiert.
Welchen Fehler würdest du denn jetzt aus heutiger Sicht, wenn du in die Vergangenheit guckst, welchen würdest du vermeiden, wo du sagst, also das wäre wirklich vermeidbar gewesen, wenn ich jetzt schon gewusst hätte, was ich heute weiß?
Also ich würde von Anfang an immer auf eine gute Zusammensetzung des Teams achten. Natürlich übernimmt man als Chef häufig ein bestehendes Team, aber man muss, glaube ich, immer sehr schnell die Gruppendynamik in diesem Team analysieren und sehen, gibt es hier Kollegen, die andere Kollegen in ihrer Weiterentwicklung behindern, und was kann ich als Chef dagegen tun? Wie kann ich diese Blockaden lösen? Da war ich, glaube ich, in meiner Karriere nicht immer schnell genug unterwegs und habe manchmal auch die Probleme sich selbst überlassen und dachte, das regeln die schon im Team oder die sind eh schon so lange da, die kriegen das schon gebacken. Ich glaube, dass man hier als Chef auch Verantwortung übernehmen muss dafür, dass alle im Team ihren Platz finden und sich bewusst auch mit den gruppendynamischen Prozessen im Team befassen muss. An der Stelle habe ich in den 35 Jahren meiner Karriere Stück für Stück dazu lernen müssen. Das ist am Anfang nicht immer optimal gewesen.
Welchen Rat haben Sie, wie man mit schwierigen Kollegen umgehen soll? Manche haben Glück und haben ein ganz tolles Team um sich rum, aber andere kennen das sicherlich, dass sie zumindest zeitweise mal einen schwierigen Chef hatten oder supernervige Kollegen, an denen man aber nicht vorbeikommt. Wie navigiert man das psychologisch am besten?
Ja, die Frage ist immer, wie viel Energie man in die Lösung eines nicht lösbaren Konfliktes steckt. Denn also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Menschen nicht grundlegend ändern kann. Und viel Energie da hinein zu verschwenden, es zu versuchen, Das ist, glaube ich, verschenkte Energie. Insofern denke ich, ist das offene Gespräch und die Klärung von Zielen immer noch das Wichtigste. Ja, also einfach mal herauszufinden, ob es irgendetwas gibt, was dem schwierigen Kollegen doch so viel Spaß macht, dass er dann zumindest, ich sag mal, für einen Großteil seiner Arbeitszeit nicht mehr andere nervt oder was auch immer an destruktiver Energie auf die Straße bringt. Wenn das nicht möglich ist, dann muss man sich eher überlegen, wie kann man die Leistungsfähigkeit des restlichen Teams verbessern, garantieren und unterstützen und dort seine Energie einsetzen, wo sie auch hilfreich ist.
Jetzt haben wir viel gelernt, also mutig zu sein, seinen Weg zu gehen, authentisch zu bleiben. Aber aus deiner Sicht, wenn du es in 3 Punkten oder in 3 Schlagworten zusammenfasst, was sind die wichtigsten Karrieretreiber, die du empfiehlst?
Also Punkt 1, die richtige Verweildauer auf jedem Job sich zu überlegen, nicht zu früh zu wechseln, die Komplexität des Wechsels sich genau aufzuschauen, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Den 2. Punkt habe ich schon genannt. Nachfolgeplanung für die eigene Funktion halte ich für enorm wichtig, weil es einfach die eigene Flexibilität erhöht und man dann nicht als Unabkömmlicher auf seiner Position festgenagelt wird. Und ganz wichtig als 3. Netzwerken, sich ein gutes Netzwerk im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens aufbauen, welches das lebenslange Lernen unterstützt, welches einen auch aktiv dabei unterstützt, generalistische Fähigkeiten zu entwickeln. Denn früher oder später braucht man genau diese generalistischen Fähigkeiten, die unternehmensübergreifend das Unternehmenswohl im Blick haben bei den einzelnen Entscheidungen, wenn man in der Karriere weiterkommen möchte.
Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch, liebe Hiltrud.
Dankeschön, Frau Werner.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.